Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Mensch braucht Rituale, um sich seinen Alltag, seine Umwelt, vor allem den Lauf des Jahres zu strukturieren. Und in der nun anstehenden Adventszeit wird das ganz besonders deutlich. Kaum eine Zeit ist in unserer Gesellschaft stärker mit wiederkehrenden Ritualen durchsetzt als die Weihnachtszeit. Und das gilt oft auch für Menschen, die mit dem Christentum und den christlichen Kirchen nichts oder nichts mehr am Hut haben. Dieses Jahr wird alles ein bisschen anders, auch wenn gerade noch unklar ist, wie Einschränkungen des Alltags im Detail aussehen werden für den Rest des Jahres. Aber aus alle Jahre wieder wird alles etwas anders. Wie wird Weihnachten gefeiert in Zeiten der Pandemie? Wir haben Stimmen dazu gesammelt. Und wir stellen in dieser Sendung eine Initiative vor, die Online-Seelsorge in der Corona-Krise anbietet, speziell für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Denn der Bedarf dafür, der ist groß. Während über das Jahr hinweg die Bänke in den Kirchen nicht gerade ausgelastet sind, Tendenz weiter fallend, so gibt es doch eine Zeit im Jahr traditionell, wo viele Menschen sogar deutlich zu früh kommen, um noch einen der begehrten Sitzplätze zu ergattern auf den genannten Kirchenbänken. Die Weihnachtszeit steht bevor und die christlichen Kirchen, nicht nur in Deutschland, machen sich Gedanken darüber, wie die Messen rund um die Feiertage wohl aussehen können. Schon der aktuelle sogenannte Lockdown-Light steht ja ein bisschen auch unter diesem Fokus und nach dem Motto, jetzt nochmal anstrengen, damit Weihnachten möglichst normal wird. Noch sind die Regeln für den Dezember nicht festgelegt. Es ist also noch unklar, was die Landesregierungen und die Bundesregierung da an Vorgaben machen. Dass es keine randvollen Kirchen geben wird, in denen gar noch gemeinsam gesungen wird, dass auch so Mega-Events wie Weihnachtssingen im Stadion ausfallen werden, so viel ist jetzt schon klar. Vielmehr aber auch noch nicht. Die Vorbereitungen sind in Gange und tasten deswegen doch ein bisschen auch ins Ungewisse. Weihnachtsfest 2020, ein Ausblick.
Das Ganze hat so eine positive Kraft und Energie, dass man es wirklich ganz schlecht erklären kann. Aber ich habe noch keinen getroffen, der dabei war, den das nicht berührt hat.
Weihnachten im Stadion. Der das hier beschreibt, ist aber kein Pfarrer, sondern der Stadionsprecher des Bundesligisten Union Berlin, Christian Arbeit. Seit 16 Jahren treffen sich die Fans des Fußballvereins am 23. Dezember zum Weihnachtssingen. In den vergangenen Jahren über 20.000.
Ich glaube, zum einen erfüllt es so ein Grundbedürfnis nach Gemeinsamkeit und Nähe, was, glaube ich, speziell in der Weihnachtszeit immer wieder auch sich Bahn bricht. Also es ist ein ganz besonderer Ort, das Ganze in einem Fußballstadion zu machen, den man normalerweise gar nicht damit verbindet. Das hat auch sehr viele Menschen hierher gelockt zu uns, die uns vielleicht gar nicht kannten vorher, die vielleicht auch noch niemals hier gewesen sind.
Doch Corona-bedingt wird das weihnachtliche Happening ausfallen. Dafür denken nun die Kirchen darüber nach. Christopher Krieghoff, evangelischer Dekan in Nürnberg.
Also ein Plan ist, auch ins Stadion zu gehen, dort einen größeren Gottesdienst zu feiern. Das soll die Gemeinden vor Ort entlasten und wird geplant als ein modernerer, lebendiger Gottesdienst am Heiligabendnachmittag.
Das Max-Morlock-Stadion fasst 50.000 Zuschauer. Krieghoff geht davon aus, dass man dort mit maximal 10.000 Weihnachten feiern könnte. Auch Franz Josef Bode, katholischer Bischof von Osnabrück, kann sich gut vorstellen, Weihnachten draußen zu begehen. Aber
was ich nicht fördern würde, sich im Stadion oder in großen Plätzen dieser Art zu treffen, weil ich glaube, dass diese kleineren Einheiten dem Fest mehr entsprechen als eine Riesengeschichte im Stadion. Also da muss man ein bisschen den Charakter auch der Feiern im Auge behalten.
Der Reiz von Open Air Christmas, es könnte zumindest verhalten gesungen werden, hofft Jochen Arnold.
Das ist natürlich ein ganz großes Plus. Also ich stelle mir vor, mit einer kleinen Bläsergruppe kann das draußen gut funktionieren. Und ich glaube, die Weihnachtslieder sind doch mit was vom Stärksten, was wir so im Gepäck mitbringen.
Der Theologe und Kirchenmusiker ist Vorsitzender der Liturgischen Konferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland. Eine andere Variante wird in mehreren Städten geplant. Gottesdienste in der Kirche mit geringer Besucherinnenzahl, dafür viele hintereinander im 30-Minuten-Takt.
Das könnte aber ein bisschen nach Fließband auch aussehen.
Jochen Arnold hofft noch, dass zumindest ein wenig Gesang auch in der Kirche möglich sein könnte.
Der Gesang ist zumindest von Chören ja möglich, 8 bis 12 Personen, wenn die gut verteilt sind, können singen, stellvertretend für die Gemeinde, die dann summt hinter der Maske.
Und was passiert mit dem traditionellen Krippenspiel?
Ob man sich jetzt einen Josef und Maria mit Mundschutz vorstellen kann, frage ich mich schon auch. Aber ganz auf das Krippenspiel zu verzichten, fände ich auch schade.
Einige Gemeinden haben bereits vor dem Teil-Lockdown das Krippenspiel mit der Videokamera aufgezeichnet, sodass eine aktuelle Version Weihnachten gestreamt werden kann oder auf der Leinwand in der Kirche zu sehen ist. Und wie einst Josef und Maria zur Volkszählung nach Bethlehem mussten, so müssen sich in diesem Jahr die BesucherInnen der Weihnachtsgottesdienste wohl vorher anmelden und registrieren lassen. Allein schon, um sich einen Platz in der Kirche zu sichern.
Da wird man sicher Weihnachten sehr sensibel umgehen müssen, denn viele Menschen, die selten in die Kirche zum Gottesdienst kommen, die haben das vielleicht noch nicht mitbekommen, dass man sich für die Kirche anmelden muss.
Sagt der katholische Priester Marius Linnenborn, Leiter des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier.
Da muss man sich ja gut kommunizieren im Vorhinein. Wie gehen wir damit um, wenn tatsächlich Menschen kommen, die wir jetzt nicht hereinlassen können? Kann man nicht einfach sagen, tut uns leid, auf Wiedersehen, im nächsten Jahr vielleicht kommen Sie wieder.
Das große Problem für die Kirchen: Sie werden wohl erst Mitte Dezember wissen, wie die weihnachtlichen Gottesdienste in diesem Jahr aussehen werden. Man müsse sich auch auf Online-Angebote einstellen, sagt Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
Und ich kann mir auch vorstellen, Odo Fröhliche, sozusagen über ganz, ganz viele Kacheln. Ich sag auch, ich singe es natürlich sehr viel lieber in einer großen, vollen Kirche, aber ich ahne schon, dass die Menschen, wir alle miteinander, wenn das dann nicht geht, es auch nicht machen werden, weil es einfach unvernünftig wäre, andere diesem Risiko auszusetzen.
Der katholische Bischof Franz Josef Bode gibt zu bedenken:
Dabei ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur auf die Feiern, die Liturgie, die Krippenfeiern und die Verkündigung schauen, sondern ich habe zum Beispiel Heiligabend immer das ganze Krankenhaus besucht und zu 400 Obdachlosen gegangen. Wir müssen diese karitative Seite, die Zuwendung zu den Armen, gerade an den Weihnachtstagen, diese Begegnung Gottes im Menschen, im anderen Menschen, wie man das dann exemplarisch tun kann. Also ich möchte diese Seite doch auch für Weihnachten sehr betonen.
Und der katholische Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erwartet von der Corona-Krise auch positive Auswirkungen. Das Weihnachtsfest könne von manchen Dingen befreit werden, die es eher verdunkeln würden. Corona könne helfen, gerade die Adventszeit wieder zu einer Zeit der Stille, des Fastens und der Besinnung zu machen, so Voderholzer. Auf jeden Fall, so die Bochumer Religionssoziologin Anna Neumeier, würden die Kirchen in diesem Jahr eine besondere Verantwortung tragen.
Das Atmosphärische, was man sich so von Weihnachten erhofft und was man sich normalerweise eben auch an anderen Orten holt, ne, an Weihnachtsmärkten, bei Weihnachtsfeiern und so weiter, das wird ja alles dieses Jahr radikal zusammengestrichen werden. Und aber eben am Ende so eines Jahres nochmal Stabilität zu geben, nochmal sozusagen eine Krise zu bewältigen, vielleicht nochmal einen Hoffnungsschimmer auf das nächste Jahr zu geben. Ich glaube auch, der Weihnachtsgottesdienst dieses Jahr für die Leute, denen er ohnehin was bedeutet, wird er ganz besonders wichtig sein.
Wichtig für einen großen Teil der Gesellschaft, wichtig aber auch für die Kirchen selbst, meint Neumeier.
Für viele Millionen von Deutschen ist eben der Weihnachtsgottesdienst und vielleicht noch ganz wenige andere Momente im Leben, also Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter, so der einzige Kontakt zur Kirche und auch zur Gemeinde vor Ort und wird ja eben auch in der Form sehr wertgeschätzt. Und wenn der jetzt einmal ausfällt, verliert diese Tradition ihre Selbstverständlichkeit und vielleicht eben auch ein bisschen ihren Zauber. Und ich glaube, die eine entscheidende Frage ist, wie sich das dann also mittelfristig auswirkt. Also ob Leute, die jetzt in diesem Jahr nicht in den Gottesdienst gehen, dann im nächsten Jahr denn dann wiederkommen.
Den Weihnachtsgottesdienst feiern, um die Beziehung zu Kirchenfernen nicht ganz abreißen zu lassen? Eine solche Verzweckung von Weihnachten lehnt der Berliner Bischof Christian Stäblein ab.
Weihnachten ist für die Menschen wichtig, dass Gott das Leben neu annimmt. Es geht nicht um die Kirche als Kirche bei diesem Fest, sondern es geht darum, dass wir als Kirche eine gute Mittlerin dafür sind, dass diese wichtigen, tröstenden, stärkenden, lichtbringenden Gedanken in der dunklen Zeit erreichen.
Und auch mit einer anderen Sichtweise hat Stäblein Probleme. Wenn PolitikerInnen davon sprechen, man müsse sich nun im Teil-Lockdown disziplinieren, damit man dann gemeinsam Weihnachten feiern könne.
Da finde ich, sollten wir alle miteinander vorsichtig sein und das nicht instrumentalisieren. Dafür ist das Fest auch nicht da. Die Kontaktbeschränkungen sind jetzt wichtig, um dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht schnell an seine Überlastungsgrenze gerät. Ein Lockdown, damit man Weihnachten feiern kann. Also da hätte ich jetzt doch große Sorge. Nein, ich finde, wir sollten dieses Linking, diese Verbindung nicht ziehen, sondern wir tun jetzt das, was richtig ist. Eine andere Botschaft gibt es doch nicht in dieser Zeit als die. Gott macht es hell im Dunkeln.
Wie werden die Weihnachtsfeierlichkeiten ausfallen in diesem Jahr, in dem so vieles so anders ist, als man vor einem Jahr noch ahnen konnte? Michael Hollenbach hat sich umgehört. Wie schon der erste Lockdown im Frühjahr sind auch die aktuellen Regelungen eine Belastungsprobe für viele Menschen, vor allem wenn die Regelungen auf Einsamkeit und Eintönigkeit im Alltag hinauslaufen. Das gilt natürlich auch für die Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Gerade für diejenigen, für die das Gemeindeleben essentieller Bestandteil des sozialen Koordinatensystems im Alltag ist. Für viele Juden in Deutschland kommt noch hinzu, dass deren Familien oft international weit verstreut leben und dass man diese natürlich nicht besuchen kann, dass man sich sorgt, wenn die Angehörigen zum Beispiel in besonders betroffenen Ländern leben, zum Beispiel in den USA. Um solche Sorgen kümmert sich inzwischen die Initiative Shalva. Psychologinnen, Rabbiner, Sozialarbeiterinnen bieten Online-Hilfe an, speziell auf die Bedürfnisse von Jüdinnen und Juden in Deutschland zugeschnitten. Carsten Dippel hat sich Shalva genauer angeschaut.
Die Pandemie hat für die jüdischen Gemeinden tiefe Einschnitte gebracht. Der Besuch der Synagoge war lange Zeit nicht möglich. Viele ältere Gemeindemitglieder zählen zur Risikogruppe. Sie leiden unter Vereinsamung. Aber auch Angehörige der jüngeren jüdischen Generation, die oft gar nicht in den Gemeinden organisiert sind, die sich vielsprachig, gut vernetzt und hochmobil in der Welt bewegen, haben mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen.
Die Idee ist, kurzfristige Entlastung zu schaffen und die ganzen Ängste und Sorgen und Anspannungen aufzufangen, dass viele Menschen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, mit jemandem zu sprechen, über ihre Ängste zu sprechen, dass sie eine kurzfristige Entlastung bekommen können.
Sich in einer außergewöhnlichen Situation überfordert zu fühlen, sei völlig normal, sagt die Berliner Psychotherapeutin Flora, die hier nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte. Da dürfe man sich auch professionell Hilfe holen. Mit der Initiative Shalva, was hebräisch ist und so viel wie bleib ruhig, bleib gelassen bedeutet, bietet ein 10-köpfiges Team aus Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Rabbinern psychosoziale Hilfe an. Das alles ist ehrenamtlich und niedrigschwellig gedacht, organisiert über Facebook.
Es ist prinzipiell für alle, die sich gerade in dem Moment überfordert fühlen, das Gefühl haben, alleine nicht klarzukommen und mit jemandem sprechen möchten, jemanden außerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Oder wenn sie in der Familie oder im Freundeskreis das Gefühl haben, dass sie über bestimmte Themen nicht sprechen können oder nicht so viel, wie sie das bräuchten.
Eigentlich sei das Netz an psychotherapeutischen Angeboten in Deutschland gut ausgebaut, sagt die Initiatorin von Shalva. Viele könnten sich gegenüber einem Therapeuten jedoch viel besser öffnen, wenn dieser auch Jude ist. In Deutschland haben sich mittlerweile viele Israelis niedergelassen, vor allem in den Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. Israel hatte schon sehr früh seine Grenzen geschlossen, sodass viele von ihnen schon zu Beginn der Pandemie von ihren Angehörigen abgeschnitten waren. Auch die zahlreichen Geschäftskontakte der zwischen Deutschland und Israel Pendelnden waren nicht mehr möglich. Was ist mit den Kindergärten und den Schulen? Was passiert mit meinem Bistro? Welche Hilfen bietet der Staat? All das sind Fragen, die hier lebende Israelis besonders beschäftigen. Schon vor der Corona-Krise hatten sich aus Israel stammende Therapeuten in einer kleinen Gruppe zusammengefunden, um ihren Landsleuten Hilfe anbieten zu können. Ihre Expertise konnten sie auch in Shalva einbringen. Die israelische Kunsttherapeutin Nechama lebt mit ihrer Familie in Deutschland.
Eltern haben ja vor allem mit der Reaktion ihrer Kinder in dieser Krisenzeit zu tun. Und so haben wir über das Verhalten der Kinder, über die Sorgen der Eltern gesprochen. Es ging aber weniger um präzise Antworten, als mehr darum, Ideen zu entwickeln, wie man mit all dem umgehen kann. Und mehr noch, Das eigentliche Ziel ist, ein Gefühl von Gemeinschaft unter den beteiligten Eltern zu stiften.
Angeboten werden maximal 3 bis 5 Einzelgespräche, à 50 Minuten. Eine Antwort folgt nach spätestens 48 Stunden. Auf diesen leichten Zugang, nicht erst mit der Krankenkasse oder einer Institution in Kontakt treten zu müssen, legt Chalvar Wert. Auch Gruppengespräche sind möglich. Chalvar ersetzt keine klassische Psychotherapie, kann aber Impulse geben, sagt die Berliner Kinderärztin und Familientherapeutin Marguerite Markus.
Vernetzung, und zwar, dass man eine kleine Krisenintervention machen kann, ohne dass eine große Schwelle zu übertreten ist. Ja, diese Möglichkeit, in einem sehr sicheren Raum, also ohne dass es gleich publik wird, sich Hilfe zu holen.
Viele jüdische Familien sind heute über den Globus verteilt. Es gibt zahlreiche familiäre Verbindungen in die USA, nach Südamerika, Israel, nach Frankreich, Großbritannien, Osteuropa. Durch die Corona-Maßnahmen im Frühjahr waren diese Verbindungen plötzlich gekappt. Großeltern konnten ihre Enkel nicht mehr sehen, Geschwister durch Kontinente getrennt, die Ungewissheit, Sorgen und Ängste um die Angehörigen waren groß. Und sie sind es angesichts des weltweit weiter grassierenden Virus mit neuerlichen Reisebeschränkungen und den unabsehbaren Folgen noch immer.
Diese Internationalität macht auch noch was aus. Gerade wenn man in Quarantäne ist und gerade wenn man Menschen nicht so gut persönlich treffen kann, ist es noch schwieriger.
Chalvar schaffe für jüdische Menschen einen sicheren Raum, sagt Marguerite Markus. Sie war selbst überrascht, wie intensiv dennoch viele dieser Gespräche waren. Online-Beratung anzubieten, das hätte sie sich lange kaum vorstellen können. Sie habe immer dazu ermuntert, ein Glas Wasser bereitzustellen. Oder ihr Gegenüber am Bildschirm auch einmal zu einer Atemübung eingeladen, zum Umarmen eines Kissens.
Mir geht es häufig darum, Räume zu öffnen, sichere Räume zu geben, wo Menschen einfach nur mal durchatmen können und sagen können, so geht's euch auch so? Und wir sind ja immer nur Katalysatoren, wir Therapeuten. Wir versuchen ja einfach nur immer aufzuzeigen, wo du in dir selbst Hilfe finden kannst. Das ist eigentlich das Tolle. Das ist in dem Moment, wo wir nur noch diesen Chatroom haben, ist es viel klarer, dass wir nicht eingreifen können und wirklich helfen können. Und diese Klarheit ist eigentlich wunderbar.
Schließlich gibt es Fragen, die eher nach der Antwort eines Rabbiners als nach der eines Psychologen suchen. Rabbiner mit ihren nicht zuletzt tiefen halachischen Kenntnissen könnten auf manche durch die Pandemie hervorgerufenen Probleme einen speziellen Blick werfen, sagt die Familientherapeutin Markus.
Wenn Menschen sich über die Corona-Regeln aufregen, dann sage ich, okay, das ist so wie Kaschrut-Regeln, die sind auch nicht logisch. Aber wir halten uns dran und es ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Und Rabbiner haben ja oft so eine Art, Dinge so zu vermitteln, weil eben wir gelernt haben, im Umgang mit den jüdischen Texten einfach Dinge einfach an Beispielen zu vermitteln. Das ist eigentlich das Schöne, warum ich auch immer gerne mit Rabbinern zusammenarbeite. Und natürlich, der tiefe Glaube ist manchmal sehr hilfreich. Also um eine Pandemie zu überstehen, ist Glauben sicherlich was Gutes.
Rebecca Blady ist orthodoxe Rabbinerin. Sie lebt mit ihrem Mann Jeremy, der ebenfalls Rabbiner ist, und der kleinen Tochter in Berlin. Für Rebecca Blady ist der Gedanke von Chalvar wichtig. Gerade über die Feiertage, wie zu Pesach, in diesem Jahr mitten im Corona-Shutdown, habe sich gezeigt, wie sehr die Menschen auch nach spiritueller Führung suchen. Viele seien das erste Mal an diesem so wichtigen jüdischen Fest weit weg von ihren Familien gewesen.
Ich denke, in diesem Moment einen Rabbiner zu haben, ist sehr wertvoll für die Herausforderungen und Fragen, vor denen sie stehen.
Noch ein anderer Aspekt liegt der Rabbinerin am Herzen. Die Unterstützung von Menschen, die in jüdischen Institutionen, in Gemeinden in Verantwortung stehen. Sie habe gemerkt, wie wichtig es dabei zunächst sei, diesen Menschen aufzuzeigen, wie sie sich selbst stärken können.
Self-care is super important and it's in fact the most important because if you can't care for yourself, then you can't care for others.
Selbstfürsorge ist enorm wichtig. Denn wenn du nicht selbst für dich sorgen kannst, kannst du dich auch nicht um andere kümmern.
Das Projekt Chalvar Online Seelsorge für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Carsten Dippel hat es vorgestellt. Die Pfadfinder in den USA, die Boy Scouts of America, gelten offiziell als religiös und konfessionell unabhängig. Sie werden aber von lokalen Vereinen und Organisationen getragen. Und vor allem in den USA sind das zum überwiegenden Teil christliche Kirchen. Der Verband hat bereits im Frühjahr Insolvenz angemeldet, weil da schon klar war, jahrzehntelang haben Verantwortliche Fälle von sexualisierter Gewalt an minderjährigen Mitgliedern nicht an die Behörden weitergeleitet und damit faktisch Aufklärung und Strafverfolgung behindert und verhindert. Ähnlich wie in der katholischen Kirche, unter anderem in Deutschland, bestand da eine toxische Mischung aus Machtstrukturen und einem Verhaltenskodex, der dem Ansehen der eigenen Institution offenbar mehr Priorität einräumt als die Belange der Opfer. Das Insolvenzverfahren soll nach Angaben der Organisation sicherstellen, dass Geld für einen Entschädigungsfonds für die Opfer nicht durch Prozesskosten aufgewendet werden muss. Eine entsprechende Frist, bis zu der Klagen eingereicht werden können, ist Anfang der Woche abgelaufen und die Zahl der eingereichten Klagen ist gewaltig. Rund 82.000. Diese Fälle zu untersuchen, wird viel Zeit kosten. Aus Washington DC berichtet für uns Sebastian Hesse.
Es war im Sommer 1977, als die Eltern des 10-jährigen Frank Spinelli im New Yorker Stadtteil Staten Island ein Werbeplakat der Boy Scouts of America entdeckten.
My parents, particularly my mother, thought it would be really good if I joined the Boy Scouts.
Vor allem meine Mutter hielt es für eine gute Idee, wenn ihr Sohn den Pfadfindern beitreten würde, erinnert sich Spinelli bei NPR, dem öffentlich-rechtlichen Radio in den USA. Sein Vater habe damals zwei Jobs gleichzeitig machen müssen und kaum Zeit gehabt für den Sohn. Pfadfinderführer des kleinen Frank war ein New Yorker Polizist namens Bill Fox, der den Jungen irgendwann mit nach Hause nahm und sich dort vor ihm entblößte.
You know, this is the first time I'm seeing a naked man.
Zum ersten Mal im Leben habe ich einen nackten Mann zu Gesicht bekommen, so Spinelli. In den 3 Jahren bei den Pfadfindern ist der Junge dann hunderte von Malen von seinem Peiniger vergewaltigt worden. Nicht viel anders das Martyrium von Gil Gale im Bundesstaat Alabama.
He raped me and I can tell you that I struggled with drugs and alcohol until I was 32.
Bis ich 32 Jahre alt war, habe ich mit Drogen und mit Alkohol gekämpft, so Gale im Fernsehsender PBS, nach zahllosen Vergewaltigungen durch seinen Pfadfinderführer. Die Dachorganisation Boy Scouts of America hat frühzeitig gewusst, dass viele ihrer Schutzbefohlenen, ähnlich wie Frank und Gil, durch die Hölle gehen mussten. Alleine die internen Unterlagen der Organisation aus der Zeitspanne 1965 bis 1985 dokumentieren 12.000 Pfadfinderführer, die sich an unzähligen kleinen Jungs vergangen haben. Die wurden ausgeschlossen, aber nicht vor Gericht gebracht. Dieses Vertuschen hatte jahrzehntelang System, beklagt der Opferanwalt Paul Moniz. Die Täter zogen in vielen Fällen um in andere Landesteile und vergewaltigten dort weiter. So auch der Peiniger von Frank Spinelli. Noch 30 Jahre lang, nachdem er sich an Frank vergangen hatte, konnte Bill Fox in Florida und in Pennsylvania sein Unwesen treiben. Spinelli selber hat Fox schließlich zur Strecke und ins Gefängnis gebracht. Jetzt fordert er finanzielle Entschädigung von den Boy Scouts of America.
It's not about the money. I'm a doctor. I'm living happily.
Mir geht es nicht ums Geld, sagt Spinelli auf NPR. Als Arzt geht es mir finanziell gut, aber man kann Organisationen nur ändern, wenn man ihnen vor Gericht richtig wehtut. Darauf richtet sich die Pfadfinderorganisation bereits ein. Angesichts von über 82.000 Entschädigungsklagen hat sie vorsorglich schon einmal Insolvenz angemeldet.
First and foremost, I want to say that we care deeply about all victims of child abuse.
Wir fühlen uns für die Missbrauchsopfer verantwortlich, sagt die stellvertretende Sprecherin der Pfadfinderorganisation auf NPR, Effie Deli Marcos, und möchten uns entschuldigen. Die Boy Scouts haben einen entsprechenden Entschädigungsfonds aufgelegt. An Geld fehlt es der Organisation grundsätzlich nicht. Die Boy Scouts of America besitzen große Grundstücke in allen Landesteilen. 65 Gemälde allein von Norman Rockwell und andere Kunstwerke haben Geldrücklagen. Das Gesamtvermögen der Organisation wird auf über 1 Milliarde Dollar geschätzt. Wie viel davon für die Entschädigungszahlungen veräußert werden muss, das wird im Laufe des Insolvenzverfahrens entschieden. Jetzt werden zunächst die über 82.000 gemeldeten Fälle untersucht. Eine Mammutaufgabe, die Jahre in Anspruch nehmen wird.
Mehr als 82.000 Entschädigungsklagen gegen die Boy Scouts of America. Sebastian Hesse hat darüber berichtet. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte heute Christiane Florin. Hier kommen jetzt erstmal die Nachrichten und danach unser Magazin Marktplatz und das Thema bei der Kollegin dort, Kunst als Marktanlage. Und da können Sie sich dran beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.